Vor 2 Wochen war ich auf dem Bundesthing von den Pfadfindern, also der Bundesversammlung, wo alle Pfadfinder aus der BPS aus Deutschland dabei waren. Und nachdem am Freitagabend schon so ein paar Sachen nicht so liefen wie geplant, irgendwie auch Unstimmigkeiten, habe ich gedacht, okay, ich muss irgendwie den Samstagmorgen für mich auch anders starten. Und dann bin ich morgens auf einen dieser Burgtürme hoch, habe gedacht, ich muss da beten und auch das Wochenende in Gottes Hand legen. Und habe dann unter anderem auch diesen Psalm gelesen. Und ich meine jetzt mal so vorweg, ich war nicht annähernd in der Situation, in der David ist, wenn er diesen Psalm schreibt. Und auch sonst geht es mir gerade eigentlich ganz gut. Es war nur dieses Bundesding, dieser Morgen. David schreibt diesen Psalm während einer wirklich spannenden Zeit in seinem Leben, einer wirklich ausweglosen Situation. Ich kann mir aber vorstellen, dass so ein Psalm auch hilft, in Zeiten zu lesen, wenn es eigentlich gerade gut läuft. Irgendwie auch so ein Psalm zu lesen, der in der Bibel trotzdem steht, der uns zeigt, wie wir mit Gott reden können, wie wir zu ihm beten können. Ich habe 3 Punkte in der Predigt. Der erste Punkt ist, Davids Zuversicht kommt von Gott. Der zweite, Davids Klage richtet sich an Gott. Und der dritte, Davids ermutigende Erkenntnis richtet uns auf Gott. Davids Zuversicht kommt von Gott. David schreibt diesen Psalm, also David, der bis er König wurde, vor Saul fliehen musste, der kein einfaches Leben hat. Saul rennt ihm hinterher, Saul will ihn töten, verfolgt ihn. David hat kein einfaches Leben. Und in den Versen 1 bis 6, da beschreibt David seine Situation. Ob er die vor sich selber beschreibt oder vor anderen, bleibt unklar, aber er beschreibt eine Situation. Er redet über seine Beziehung mit Gott. Er redet über Gott. Und die ersten 6 Verse aus diesem Psalm, die klingen sehr zuversichtlich. Da steht zum Beispiel, vor wem sollte ich mich noch fürchten? Vor wem sollte ich zittern und zagen? Wenn Feinde kommen, also sollten sie kommen, dann werden sie fallen und straucheln, stürzen und umkommen, steht hier in der Hoffnung für alle. Oder er schreibt, mein Herz fürchtet sich nicht oder trotzdem bin ich vertrauensvoll oder ich bleibe ruhig und zuversichtlich. Der Grundtenor ist, wenn etwas so Schlimmes passiert, dann wird mir trotzdem nichts passieren. Warum kann David das so sagen? Der Grund steht vor allem, glaube ich, in Vers 4. Da steht so die einzige Bitte. David will wohnen im Hause des Herrn. Oder hier, im Hause des Herrn bleiben. Mit der Bitte von David ist der Wunsch nach der Nähe Gottes gemeint. Der Tempel, das Haus des Herrn ist der Ort, wo die Israeliten Gott gesucht haben, wo sie seine Gegenwart vermutet haben, wo sie gedacht haben, wo sie wussten, okay, wenn Gott was tut, dann an seinem Tempel. Wenn Gott da ist, dann an seinem Tempel in Jerusalem. Immer wieder liest man dann bei David von dem Wunsch, in Gottes Nähe zu sein. Das sieht man zum Beispiel auch in Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Da kommt auch ganz am Ende dieser Wunsch, ich möchte sein im Hause des Herrn immer da. Es scheint, als kommt diese Zuversicht Davids von Gott. Es scheint auch, als kommt diese Zuversicht von David nur von Gott. In der Elberfelder steht, eine Sache habe ich vom Herrn erbeten. Diese eine Sache, zentral, nur von Gott. Und die Verse 1 bis 6 zeigen, dass David den Grund der Zuversicht in den Schwierigkeiten nicht bei sich selber sucht, sondern immer bei Gott. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir hat, als ich das gelesen habe, so dieses, ich möchte sein im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, hat irgendwie auf 2 Arten so ein bisschen für Unbehagen gesorgt. Ich habe so ein bisschen gedacht, irgendwie tue ich mich schwer auch mit dieser Formulierung. Zum einen hatte ich Leute im Kopf, die sagen, du musst 24 Stunden, 7 Tage in der Woche Bibel lesen, beten, dich in der Gemeinde einsetzen, am besten 24, 7 Lobpreis machen, sonst bist du kein richtiger Christ. Du darfst aber auch nichts anderes machen, weil wäre auch blöd. Ich denke aber, dass irgendwie dieses alle Tage meines Lebens oder hier solange ich lebe, ist irgendwie auch ein Ausdruck für etwas Kontinuierliches. Es geht darum, das Leben mit Gott zu leben, nach seinem Willen und Plan für das Leben zu fragen, kontinuierlich, sich nach ihm auszurichten und das immer wieder. Ein zweiter Punkt, wo ich das Gefühl hatte, da kommt ein bisschen Druck auf, ist, wenn Leute sagen, wenn du Probleme hast oder der Tag des Unheils kommt oder so, wie David das schreibt, dann nur, weil du nicht in Gottes Nähe bist, weil du nicht im Hause des Herrn bist alle Tage deines Lebens, eben nicht kontinuierlich nach ihm fragst. Dagegen würde ich aber sagen, ein ganz klares Nein. Der Psalmist, also David, schreibt hier aus der Not. Und obwohl er die Nähe Gottes sucht, schreibt er nicht, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Die Not ist nicht weg. Er schreibt trotzdem dann in Vers 5 vom Tag des Unheils oder hier in schweren Zeiten, von schweren Zeiten. Die Not ist nicht weg. David will Gott ganz nah sein und hat es zu seinem Wunsch gemacht und sieht sich trotzdem mit vielfältigen Notlagen konfrontiert. Aber trotzdem ist er vertrauensvoll und kann dann am Ende, ganz am Ende in Vers 13 sagen, wenn ich Gott in dieser Situation nicht hätte, dann wäre das alles nichts. David macht keinen Hehl daraus, dass er gerade Probleme hat. Für ihn sind Probleme und Unsicherheiten kein Zeichen von Unglauben. Im Wissen um Gottes Nähe und seine Zusage kann David zuversichtlich sein. Er muss nichts fromm beschönigen, er weiß sich in jeder Lage von Gott getragen. Die spannende Frage ist jetzt, warum kann dieser Psalm oder jetzt auch diese ersten Verse auch zu meinem Psalm werden? Warum kann ich das beten? Warum lohnt es sich, die Nähe Gottes zu suchen und sein Leben nach ihm auszurichten? Gott ist nicht nur das Licht für David, sondern er will es auch für uns heute sein. Gott hat in Jesus Christus alles auf sich genommen. Durch seinen Tod am Kreuz kann dieser Psalm zu unserem Psalm werden. Gottes Liebe ohne Jesus Christus wäre nur leeres Gerede. Und auch dieser Psalm wäre ohne einen Gott, von dem wir wissen, dass er eingreift in unsere Geschichte, nur leeres Gerede. Wer aber weiß, dass Gott in Jesus Christus selbst tief gelitten hat, der darf mit großem Vertrauen glauben, dass Gott uns liebt und auch uns Licht, Heil und Zuflucht sein kann. Ich zitiere aus einem Buch, wo ich finde, wird es sehr passend beschrieben. Ohne Jesus Christus könnte Gott uns ein 60-bändiges Lexikon schicken und auf jede Seite schreiben, ich liebe dich tief und fest, ich liebe dich tief und fest, ich liebe dich tief und fest. Aber diese Liebe wäre nur ein Wort und keine lebensverändernde Realität. Um die ganze Tiefe von Gottes Liebe zu uns zu begreifen, müssen wir wissen, in was für Tiefen Jesus Christus hinabstieg, um uns zu lieben. Was rief er da am Kreuz? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war die Hölle. Jesus Christus ließ sich in den tiefsten Abgrund werfen, in dem je einer gewesen ist, und er tat dies freiwillig. Er stieg hinab, 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 in den Abgrund aller Abgründe. Durch das Evangelium von Jesus Christus darf ich wissen, dass Gottes Liebe unendlich breit und unendlich lang ist, weil sie unendlich tief ist. Wichtig ist dabei, die Nähe Gottes zu suchen, wie es der Psalmist hier sucht. Wie es der Psalmist selber sucht, aber hier auch schreibt. Eine Beziehung zu Gott ist nicht weit entfernt. Weil Jesus Christus auf die Erde gekommen ist und gestorben ist, können wir einfach eine Beziehung mit Gott anfangen. Wir können ein gemeinsames Leben in seiner Nähe beginnen. Dass Menschen Jesus kennenlernen und ihr Leben mit ihm leben wollen, ist der beste Schritt in diese Richtung. Dann habe ich mir gedacht, okay, Jonathan, aber was fängst du jetzt damit an? Also du bist nicht in der Situation wie David. Du bist auch nicht in der Situation, wie vielleicht momentan Christen auch in der Ukraine oder Christen in Deutschland, denen es auch einfach nicht gut geht, krankheitsmäßig, die einsam sind. Ich weiß nicht, wo ihr steht, ob ihr in so einer Situation seid wie David. Aber ich habe mir die Frage gestellt, okay, wie kann ich mich auf sowas vorbereiten? Was, wenn der Tag des Unheils kommt? Was, wenn etwas Schlimmes passiert? Und ich kam zu dem Schluss, gar nicht. Ich kann mich eigentlich nicht darauf vorbereiten. Alle Eventualitäten abwägen, mir Exit-Strategien überlegen. David bereitet sich auf eventuelle Schwierigkeiten vor, indem er Gottes Nähe sucht, nach seinem Willen für sein Leben fragt, schaut, wie gut Gott es meint. Das Einzige, was ich tun kann, um mich vorzubereiten, ist auch jetzt schon in der Beziehung mit Gott zu leben, ihm zu vertrauen und es zu erwarten, dass er mir Licht, Heil und Zuversicht sein kann und ich das dann in den Situationen auch merke und mir das hilft, diese Zuversicht. David sagt in Vers 4, dass er die Freundlichkeit Gottes sehen will. Die Freundlichkeit Gottes würde für uns in Jesus Christus deutlich. Jesus Christus, der am Kreuz stirbt und aufersteht, zeigt uns, wie gut Gott ist. David weiß, dass er bei Gott trotz allem, was passiert und während allem, was passiert, bei Gott gut aufgehoben ist. Er bereitet sich auf Krisen vor, indem er Gott sucht. Er denkt über das nach, was Gott getan hat und richtet seinen Blick auf ihn. Und mit dieser Aussicht können wir dann in die weiteren Verse, Vers 7 bis 13 gehen. Der zweite Punkt, Davids Klage richtet sich an Gott. Und hier kann ich natürlich nicht aus eigener Erfahrung sprechen, sondern vor allem so, wie ich diesen Psalm verstehe. Wie ich verstehe, wie David Gott seine Not klagt. Genau, ich habe schon angedeutet, habe ich tatsächlich noch nicht. Aber zwischen Vers 6 und Vers 7 ist ein sehr starker Bruch. In den Versen 1 bis 6 redet David vor allem über Gott. Und in den Versen 7 bis 13 redet David vor allem mit Gott. Das ist ganz spannend. Wenn man beim Lesen merkt man das, wir haben dann eine ganz starke Veränderung. Erst spricht David über Gott und plötzlich mit. Die Psalmen zeigen uns, wie man mit Gott reden kann, wie man mit Gott beten darf, vielleicht auch manchmal sollte. David ist unverblümt ehrlich. Der frömmelt nicht vor sich hin, der belügt sich selbst. Nein, er sagt Gott, was er denkt. Und ich will das an ein paar Versen deutlich machen, wo mir das aufgefallen ist. Zum einen fand ich Vers 8 ein bisschen schwer zu verstehen. Zum Beispiel in der Elberfelder steht, zu dir spricht mein Herz, sucht mein Angesicht, dein Angesicht, Herr, suche es, ich. Oder hier in der Hoffnung für alle, denn ich erinnere mich, dass du gesagt hast, sucht mein Angesicht, sucht meine Nähe, das will ich jetzt tun und zu dir beten. Ich verstehe das so, eben auch mit Rückblick auf bestimmte Übersetzungen oder Kommentare. Mein Herz erinnert dich daran, Gott, dass du gesagt hast, dass wir deine Nähe suchen sollen. Genau das habe ich doch getan. Der Psalmist David nagelt Gott auf sein Versprechen fest. Es kann sein, dass er zum Beispiel auf sowas wie auch, also sowas im Kopf hat wie Psalm 50 oder andere Verse in 5. Mose zum Beispiel. Da sagt Gott den Israeliten, dass wenn sie ihn suchen, dass er sich ihnen zeigen wird, dass er ihnen helfen wird. Die Israeliten sollten Gottes Nähe, also sein Angesicht suchen. Und Gottes Angesicht ist nicht einfach nur ist vor allem ein alttestamentlicher Ausdruck für Gottes Nähe oder Gegenwart. Und David sagt, genau das habe ich die ganze Zeit gemacht. Warum bin ich dann trotzdem in der Situation? Du Gott sagst, wir sollen uns nach dir ausrichten. Genau das habe ich doch gemacht, aber schau mich an. Ich weiß nicht, aber vielleicht kommt jemand von euch dieses Gefühl, wie es David hier beschreibt, bekannt vor. Gott, du hast gesagt, dass man dir vertrauen kann, aber was passiert hier eigentlich? Oder auch in Vers 9. David bittet Gott, dass dieser ihn nicht verlässt und ihn nicht abweist. David sieht sich in der Situation von Anfechtung und Not nicht allein gelassen. Oder er fühlt sich alleine gelassen, aber er spricht es vor Gott aus. Er verliert sich hier nicht in frommer Zurschaustellung des eigenen Glaubens. David ist grundlegend ehrlich. Er weiß, dass er sich auf Gott verlassen kann. Er weiß aber auch, dass es sich gerade vielleicht nicht so anfühlt. David hat kein Skrupel, mit dem zu Gott zu kommen und ihn mit dem zu konfrontieren, was in seinem Leben passiert und wie es ihm damit geht. Klage an Gott, Gott anzuklagen, mag vielleicht widersprüchlich aussehen, aber es ist genau das Richtige. Gott anzuklagen bedeutet, ihn als den anzusprechen, der ist, als den allmächtigen Gott. Gott anzuklagen hat eine einfache Überzeugung im Hintergrund, nämlich die Überzeugung, es gibt keinen anderen Gott. Es gibt sonst nur das dumpfe, sinnlose Nichts. Gott anzuklagen ist deshalb nichts Unchristliches, sondern eigentlich in eine Form von einem Bekenntnis. In Vers 13 steht, ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen. Genau, da. Ursprünglich ist es nämlich eigentlich ein unvollendeter Satz. David lässt also mit Absicht den Satz unvollendet. Manche Übersetzungen wie die Hoffnung für alle machen das nicht ganz so deutlich. Es ist ein Satz, den er absichtlich nicht zu Ende schreibt. Den Inhalt könnte man am besten eigentlich verstehen, wenn man am Ende von diesem Satz noch ein Komma dann setzt. Also so nach dem Motto, wenn ich mir nicht sicher wäre, dass Gott gut ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Oder dann wäre ich verloren. Ich glaube aber, würde David so ein Komma dann hinten dran setzen, dann würde das alles nur irgendwie so ein bisschen vereinfachen. Er will aber so eine ganz, ganz, ganz drastische Aussage machen. David bekennt, dass es außer Gott für ihn keine Sicherheit im Leben gibt. Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, dass Gott gut ist. Gott anzuklagen bedeutet aber auch, mit ihm in Beziehung zu bleiben, selbst wenn die Situation negativ ist oder als negativ erfahren wird. Klage gehört in das Gebet zu Gott. Dietrich Bonhoeffer, ein Pfarrer, der ja von den Nazis getötet wurde, hat mal geschrieben: Es ist den Psalmen ja allen gemeinsam, dass sie alle Not und Anfechtung auf Gott werfen. Wir können sie nicht mehr tragen, nimm du sie uns ab und trage sie selbst. Du allein kannst mit dem Leid fertig werden. Das ist das Ziel aller Klagepsalmen. Sie beten um den, der die Krankheit auf sich lud und all unsere Gebrechen trug, Jesus Christus. Sie predigen Jesus Christus als die einzige Hilfe in den Leiden, denn in ihm ist Gott bei uns. Wir dürfen sicher sein, dass Gott uns liebt, weil Jesus Christus diesen Psalm selber erfüllt. Jesus Christus hat genau das durchgemacht, wovon David bittet, dass er es nicht erlebt. Zum Beispiel Vers 9 und 12. David möchte das nicht erleben. Aber Gott hat vor Jesus sein Angesicht verborgen. Gott hat Jesus am Kreuz verlassen. Er hat ihn den Soldaten und Pharisäern hingegeben. Jesus hat am Kreuz gerufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus ging für uns in die Gottverlassenheit und trug damit die Sünde, die eigentlich uns in die Gottverlassenheit geführt hätte. Weil Jesus für uns Gottverlassenheit geht, können wir sicher sein, dass Jesus in jeder Situation mit da ist, mitleidet und mitbetet. Und so kann Paulus im Brief an die Römer schreiben: Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. 3 Punkte sind in Davids Klage an Gott wichtig. Erstens, Gott anklagen ist in Ordnung. Man muss vor Gott nicht alles schönreden. Bei Gott können wir ehrlich sein, einfach alles rauslassen. Gott anschreien ist in Ordnung. Zweitens, um die Verbesserung der Situation zu beten, ist in Ordnung. David bittet auch um eine Veränderung der Situation. Nämlich in Vers 12. In Vers 12, da schreibt David: Gib mich nicht der Gier meiner Bedränger hin. Also er bittet darum, ändere die Situation. Er möchte, dass sich die Situation verändert. Und es scheint eine ganz legitime Bitte zu sein. Man muss nicht in frommer Selbstgeißelung Leiden irgendwie herbeisehen. Man darf Gott um Besserung bitten. Und der dritte Punkt, um eine neue Sichtweise zu beten, ist in Ordnung. David bittet Gott um eine neue Sicht. Er schreibt in Vers 11: Lehre mich deine Wege, leite mich auf ebenem Pfad. Zeig mir, was du vorhast. Ich denke, es kann keine menschliche Anstrengung sein, nach Gottes Plan hinter den Dingen zu suchen. Das muss Gott ganz alleine zeigen. Er muss uns seine Wege lehren, und das ist der Wunsch, den David hier äußert und den wir auch im Gebet vor Gott ausdrücken können. Der dritte Punkt ist, Davids ermutigende Erkenntnis richtet uns aus auf Gott. Am Ende steht noch Vers 14. Vertraue auf den Herrn, sei stark und mutig, vertraue auf den Herrn. David fasst seine Erkenntnis zusammen und spricht sie aus. Ob er sie sich selber sagt oder ob er die anderen sagt, weiß ich nicht. Es klingt aber wie ein Zuspruch. Und wenn wir diesen Psalm vorlesen in der Gemeinde oder wenn der vorgelesen wurde im alten Israel, dann ist es ein Zuspruch für andere. Wie David es hier am Ende macht, darf es auch in der Gemeinde nicht fehlen, einander Glaubenswahrheiten zuzusprechen, einander daran zu erinnern und davon zu erzählen, was Gott im Leben von uns getan hat. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir einander Zeugnis geben von dem, was Gott tut, und erzählen von dem, was Gott getan hat. Wenn erzählt wird, was Gott im Leben getan hat und was Gott in Jesus Christus am Kreuz getan hat, dann ist es immer wieder wie ein: Man kann auf den Herrn hoffen, man kann auf Gott vertrauen, denn er hat sich als vertrauenswürdig erwiesen. Natürlich ist da immer wieder die Art und Weise entscheidend. Manchmal kann sowas auch von oben herab oder hochmütig erscheinen. Das Wort aus diesem Psalm kommt aber definitiv nicht von oben herab. Es wird von David gesagt, der selber große Nöte erlebt hat und durchlitten hat. Und noch viel besser, es wird uns von Jesus gesagt. Jesus, der die größte Not erlebt hat. Jesus spricht zu uns: In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Vers 14 fasst zusammen, worum es David geht. Seine Zuversicht kommt von Gott. Nachdem ich diesen Psalm dann auf dem Bundesthing morgens, am Samstagmorgen gelesen habe, ging mir dieser letzte Vers nicht aus dem Kopf. Und ich habe gemerkt, wie Gott mir die Anspannung genommen hat, wie er mir die Aufregung genommen hat. Ich wusste, wie auch immer es laufen wird, Gott, es liegt in Gottes Hand. Und so hat dieser Vers meinen Tag geprägt, den Umgang mit der Situation, mit der Sitzungsleitung. Und letztendlich ist das Bundesthing keine große Sache im Vergleich mit anderen Dingen. Es passieren durchaus Dinge, die noch mehr herausfordern, die man nicht kleinreden kann. Aber Schmerz, selbst wenn die Größe und Schwere von Schmerz und Leid unterschiedlich wahrgenommen wird, bleibt Schmerz. Und auch der normale Alltag mit Prüfungen, Bewertungen, Stress, zeitlichen Engpässen hat es in sich. Eine Liedstrophe, die ich gelesen habe: Und wenn du morgen wieder allein bist im Alltag vor Ratlosigkeit, wenn das Singen und Lachen verstummt ist, klingt seit Ostern das Lied eines Siegers. Hab keine Angst, ich bin da jederzeit. Ich wünsche mir für unser Leben, dass wir sagen können: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich mich erschrecken? Warum können wir das sagen? Weil Jesus für uns am Kreuz alles gegeben hat. Amen.